Viele Menschen sind stehen geblieben auf dem Erfurter Anger, denn Rüdiger Bender vom Förderkreis Erinnerungsort Topf und Söhne e.V. hat nochmal die Pogromnacht beschrieben, hat nochmal ein paar Hintergrundinfos gegeben, warum diese Pogromnacht war, wie sie angefangen hat, Parallelen zur Gegenwart gezogen, und einen Teil aus dieser Erzählung hören wir jetzt.
So, ich gebe das Wort gerne an Rüdiger Bender. Lieber Rüdiger.
Herzlichen Dank, lieber Sulemann. Was Sie hier sehen, ist die Solidarität nicht nur der abrahamitischen Religionen, sondern auch die Solidarität all derer, die in Deutschland Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Artikel 1 Grundgesetz wurde ja gerade genannt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das geht dann weiter, sie zu verteidigen und zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Absatz 1, dann kommen noch zwei sehr deutliche Sätze, die zeigen, dass die, die jetzt herumlaufen und schreien, wir seien die Volksverräter, dass die nicht begriffen haben, welche Bedeutung der Bezug auf Volk genau in den folgenden Absätzen des Artikel 1 hat. Nämlich, dass gelernt haben aus der Geschichte der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. Ich zeige hier gerade das Bild der großen Synagoge am Kartäuser Ring in Erfurt, die 1938 zerstört wurde, genauso wie die vielen anderen 100 Gotteshäuser, von denen Suleiman Malik vorhin berichtet hat. Ich werde aber auch gleich noch etwas dazu sagen, was hier konkret in Erfurt in der Folgewoche passiert ist. Erfurt hat sich ganz besonders negativ hervorgetan. Die Synagoge war gerade zerstört. Die Reste, die Baureste waren noch da. Es waren übrigens die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die für die Beseitigung des Schutts aufzukommen hatten. Und schon hat sich der Oberbürgermeister Kiesling in Erfurt Gedanken gemacht, was die nächsten Schritte zu sein hätten. Gegen noch bestehende reichsweite Gesetze wollte er beim Regierungspräsidenten durchsetzen, dass nun sofort auch der jüdische Friedhof zerstört werden könne. Und an Zynismus ist das nicht zu überbieten. Ich werde Ihnen gleich ein paar Originalsätze vorlesen. Und jetzt erstmal die Frage, worum reden wir eigentlich? 1933 brannten die Bücher. 1938 brannten die jüdischen Gotteshäuser. 1939 brannte es im ersten Ofen der Firma Topf und Söhne aus Erfurt. Und Sie sehen, wir sind hier vom Förderkreis Erinnerungsort Topf und Söhne. Wir sind hier Leute, die meinen, wir brauchen keine 180-Grad-Wende der Erinnerungskultur. Wir brauchen eine Vertiefung, eine Regionalisierung und Lokalisierung der Erinnerungskultur, damit man genau weiß, was die 180-Grad-Wende bedeuten würde. Wir schulden es den Ermordeten, den Entrechteten, Ausgeraubten, Gequälten und letztlich Ermordeten, aber wir schulden es auch uns und unseren Kindern und Enkeln, dass dieses nie wieder nicht erfolgreich in Frage gestellt werden kann, wie wir es die ganze Zeit erleben. Übrigens, manchmal hört man die Frage, wie lange denn noch? Das ist doch schon so lange her. Gestern beim Gedenken am jüdischen Friedhof hat eine der Rednerinnen eine freudsche Fehlleistung begangen. Dann Dorothea Marx nannte eine andere Jahreszahl. Aber das war eigentlich richtig. Das, was vor 31 Jahren war, kommt mir heute persönlich sehr viel näher vor. Sehr viel näher als 1978, als ich selber als Schüler an der ersten Gedenkveranstaltung teilgenommen hatte.
Da war es fürchterliche Geschichte und man schuldete es den Ermordeten, dass sie nicht vergessen wird. Und man dachte, man hätte es mit ewig gestrigen Tätern zu tun, die es nicht mochten, dass ihre Taten dort Thema wurden. Aber jetzt ist es sehr viel näher gekommen. Jetzt haben wir eine Partei in den Parlamenten, im Erfurter Stadtrat, im Thüringer Landtag und im Bundestag, die die Zeit mit ihren Menschheitsverbrechen als Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte, so Originalton Gauland, bezeichnen. Wir haben es mit Menschen zu tun, die diese 180-Grad-Wende haben wollen. Und die sagen, es sei schlimm, dass wir uns in unsere Hauptstadt ein Denkmal der Schande hineinversetzen würden. Das Problem, die Rede von Schande geht schon an der Sache vorbei. Wir haben nämlich hier keinen Diskurs um Ehre und Schande, sondern es geht um Schuld und Anerkenntnis von Schuld und der Möglichkeit daraus, für die Geschichte zu lernen und Verantwortung wahrzunehmen, dass das, was geschehen ist, tatsächlich nie wieder geschieht. Und die Bemäntelung des Geschehenen ist immer die Voraussetzung dafür, dass es in anderer Form vielleicht andere Minderheiten zentral in den Fokus nehmend wieder geschehen kann. Aber selbst das mit anderen Minderheiten, wir haben gerade das schreckliche Ereignis in Halle erlebt, das für uns Erfurter eine Retraumatisierung bedeutet hat. Denn im Jahre 2000 gab es einen Brandanschlag auf die Erfurter Neue Synagoge. Da ist niemand zu Schaden gekommen, weil Nachbarn aufmerksam waren und früh genug gelöscht werden konnte. Aber das war ein riesiges Warnsignal. Und inzwischen haben wir in mehreren Städten weltweit wieder Anschläge auf Synagogen. Aber wir haben auch Anschläge auf Moscheen. Wir haben Anschläge auf, du hast da die Regenbogenfahne dabei. Wir haben Anschläge auf Orte, in denen Menschen mit der homosexueller sexueller Orientierung vermutet werden. Wir haben Anschläge auf Heime von Geflüchteten und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen uns alle klar machen, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein Satz, der allen Vertretern der abrahamitischen Religionen, also allen Juden, allen Christen und allen Muslimen, unmittelbar einsichtig ist. Da kann man sich auf die ältesten Texte beziehen, da kann man die Tora lesen, Buch Genesis der hebräischen Bibel, Altes Testament, da ist von Gott Ebenbildlichkeit die Rede und damit von der Sakralität der menschlichen Person. Aber das ist bedeutungsvoll nur für die, die entsprechend diese religiösen Wurzeln haben, die dann im Christentum und im Islam weitergegeben worden sind. Sie können aber auch, ich bin von Haus aus Philosoph, sich auf Immanuel Kant und die Aufklärung beziehen. Da wird entwickelt, was Würde heißt und in einen engen Bezug zur menschlichen Vernunft gesetzt. Aber auch da können Sie sagen, dass dieses Kapitel der Geistesgeschichte interessiert mich eher nicht. Aber was Sie hier auf dem Transparent sehen, hat eine andere Qualität. Wenn wir nach Auschwitz-Birkenau schauen, in diese Todesfabrik, in den Ort, der gebaut wurde, um systematisch industrialisiert Menschen zu ermorden, optimiert mit der Gaskellertechnik von der Firma Topf und Söhne. Und dann wurden die Leichen verbrannt in Öfen, die keine Aschetrennung vornehmen konnten, also nichts mit Feuerbestattung zu tun haben, wie Tierkadaver verbrannt. Und in einer Phase der Entwicklung haben zwei Ingenieure noch gegeneinander Entwicklungen gemacht. Jeder wollte die beste Lösung haben. Noch viel größere Anlagen, die gar nicht mehr ausgesehen hätten wie Krematorien. Da wären die Leichen wie in industriellen Müllvernichtungsanlagen verbrannt worden. Das hat die SS dann gar nicht gekauft, weil die im Plan soll ihrer Todesproduktion waren. Wohlgemerkt, wir reden Auschwitz-Birkenau, hier sehen Sie eines dieser Anlagen, Gaskeller plus Krematorium, also Auskleidekeller, Gaskeller, Krematorium von Auschwitz II, von Auschwitz-Birkenau. Die waren im Plansoll. Am Ende sind an diesem einen Ort circa 1,3 Millionen Menschen ermordet worden. Die meisten als Juden, völlig unabhängig davon, wie sie sich selber gesehen haben, getauft oder nicht getauft, religiös oder nicht religiös, nach aberwitzigen pseudowissenschaftlichen Rassekriterien. Oder die zweitgrößte Gruppe als Sinti und Roma, als Zigeuner ermordet, diskriminiert und ermordet. Und dann eine ganze Reihe anderer Opfergruppen, die allerersten waren Polen und Soldaten der Roten Armee. Hier haben wir genau den Tiefpunkt, auf den alles hinlief. Das heißt, wenn Sie rote Linien übertreten, Boykotte vor Geschäften gemacht werden, Namen aufgeschrieben von Menschen, die in den Geschäften kaufen, Druck ausgeübt, Denunziation blüht und Bücher verbrannt werden. Heine war der, der schon sagte, da wo man Bücher verbrennt, wird man eines Tages auch Menschen verbrennen. Das war die erste Stufe. Dann die völlige Entrechtung durch die Nürnberger Rassegesetze. Übrigens, Nürnberger Rassegesetze, der Name, den Sie darunter finden, ist der des Reichsinnenministers Frick. Das war der erste Nazi-Minister überhaupt in Deutschland seit 1930 in einer Koalitionsregierung als Minderheitsbeteiligung. Erst ein Nazi-Minister, dann zwei. Auch da können Sie selber Parallelen ziehen, wie man verharmlosen kann, Machtbeteiligung, die sich dann plötzlich ganz anders zeigt. Das heißt, hier in Thüringen, das ist jetzt historisch nicht ganz korrekt, denn Erfurt gehörte dann zu der Zeit doch zu Preußen und nicht zu Thüringen. Das kam erst später, das Einverleiben mit den NSGAU Thüringen. Aber in Thüringen, also um uns herum, Nordhausen eine Insel, Erfurt eine Insel und alles andere Thüringen, Weimar die Hauptstadt. In Thüringen wurde das ausprobiert. Die Unterhöhlung einer parlamentarischen Demokratie durch Machtbeteiligung von denen, die nur ein Hohnlachen den demokratischen Traditionen gegenüber haben und nichts anderes wollen, als genau das aufzuheben und durch blanken Terror ihre politischen Gegenspieler entmutigen. Und wenn die Entmutigung nicht reicht, sie in Lager stecken und dann ihren wahnwitzige Rassenideologie umsetzen. Also ganz wichtig, es waren diese ersten Schritte über Grenzen, die dann zu der schiefen Ebene geführt haben. Von dem Boykott, von den Bücherverbrennungen, über die Nürnberger Rassegesetze. Davor war noch das Austreiben der bedrohten Minderheit aus öffentlichen Berufen. Bis hin dann zu dem Planke-Terror, für den die Novemberpogrome 1938 stehen. Synagogen brannten, aber es brannten auch nicht nur Synagogen, sondern es gab eine große Verhaftungswelle. Das klingt viel zu legalistisch. Das heißt, mitten in der Nacht wurden Menschen aus ihren Betten gerissen, zusammengeschlagen, hier in Erfurt hieß das, in die Humboldt-Schule gebracht, in der Turnhalle der Humboldt-Schule wurde in einem sadistischen Exzess die Menschen mit Peitschen, mit Koppelschlössern und Turngeräten, das man fand, gequält, verhöhnt, einem Rechtsanwalt das Auge ausgeschlagen diese Menschen sind dann in das KZ Buchenwald transportiert worden als Schutzhäftlinge. Und Sie müssen sich vorstellen, einer der aus Nordhausen kommenden Schutzhäftlinge hat später gesagt, nicht einmal die SS in Buchenwald hätte dann in diesen ersten Tagen noch die aus Erfurt kommenden angerührt, weil die
so gezeichnet waren, so schwer misshandelt war. Warum waren die so schwer misshandelt worden? Wie war die ganze Situation? Sie müssen sich folgende Situation vorstellen. Heydrich schickt an alle Polizeidienststellen den entsprechenden Befehl. Die Aktionen der Bewegung sind nicht zu stören, sondern zu befördern. Die Feuerwehr wird informiert, überall stehen die Feuerwehrwagen und sorgen dafür, dass Nachbargebäude nicht beschädigt werden. Die Synagogen, die wir noch haben, das sind dann welche, von denen man gar nicht mehr wusste, dass sie mal eine waren, wie die alte Synagoge in Erfurt, die kleine Synagoge in Erfurt, oder Synagogen, die man nicht abbrennen konnte, ohne die Nachbargrundstücke zu gefährden. Und den Zynismus, der dort herrschte, den möchte ich, kannst du mir ihn an einem Beispiel mal zeigen? Der thüringische Generalstaatsanwalt schrieb in der Folgewoche eine Beschwerde. An der rechten Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft hat es gefehlt. Die Partei, SA, SS, NSKK und so weiter hatten ihre Aufträge. Die Polizei war genau unterrichtet und hat angewiesen, Maßnahmen der Bewegung nicht zu stören. Zitat, das kam direkt aus Heydrichs Feder. Nur die Staatsanwaltschaft wusste von nichts. Dann brauchte man sich auch nicht zu wundern, wenn ein Staatsanwalt, der mitten der Nacht von den Vorgängen unterrichtet wird und keinen Überblick über die Gesamtlage hat, mit Ermittlungen beginnt und unangenehm auffällt. Also diese Geheimnistuerei hat entsetzt. Der Generalstaatsanwalt ist entsetzt, dass ein armer, jüngerer Kollege sich unmöglich gemacht hat, unangenehm aufgefallen ist, weil er das macht, was man von einem Staatsanwalt normalerweise erwartet. Einschreiten, ermitteln, wenn es um Brandstiftung geht, um Überfälle auf Menschen geht. Und hier sehen Sie, was passiert, wenn man in einem Unrechtsstaat lebt. Wenn also nicht nur Unrecht geschieht, unrechte Gesetze erlassen werden, sondern die Idee des Rechts ad absurdum geführt worden ist. Es gibt ein sehr bezeichnendes Foto am Eingang der Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Da sieht man den Reichsjustizminister, ein Hohn, dass man das überhaupt noch hatte, mit Rechtsreferendaren in einem Ausbildungslager, ein Galgen und an dem Galgen hängt ein Paragraphenzeichen. Alle hohnlachend. Das ist genau die Umsetzung der Vorstellung, die, und da ist man mittendrin, sozusagen in der Elite-Ebene auch der Rechtswissenschaft, die Karl Schmitt auf die Formel gebracht hat, der Führerschaft Recht. Das ist die Aufhebung jedweden Rechts und die völlige Willkür stattdessen. Und das ist auch der Zusammenhang mit Topf und Söhne. Der Oberingenieur Prüfer hat die Hightech-Krematorien pietätvollster Art entwickelt für die Städte. Aber er hat selber für sich den Markt entdeckt, Öfen für Konzentrationslager, das heißt für die Menschen, die eben nicht mehr als Menschen gelten, die keine Rechte haben und die deswegen wie von Epidemien befallenes Vieh entsorgt werden kann. Und das findet sich dann entsprechend in der Sprache. Und die Optimierung der Mordmethode in der Todesfabrik Auschwitz-Birkenau sorgte dann dafür, dass auch noch mehr der Öfen angeschafft wurden. Also da haben Sie diesen Zusammenhang, um den es uns geht. Das ist die Erinnerungskultur, von der wir wollen, dass sie vertieft wird und nicht um 180 Grad gedreht. 180 Grad drehen würde nämlich heißen, statt ein Gedenken der Opfer, dann ein neues Hochjubeln der Täter. Und da sind wir bei dem, was Herr Gauland meint, man müsse doch stolz sein können auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Im Schatten des Zweiten Weltkrieges fanden diese ganzen Horrordinge am anderen Ort. In Polen, in der Sowjetunion und an anderen Orten. Diese irrwitzige Dimension, um die es hier geht. Hier begann es in den deutschen Lagern, aber die systematische Ermordung, die wartete auf die Menschen, die deportiert worden sind. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, wenn hier eine Bank stehen würde mit der Aufschrift nur für wer auch immer, also damals nur für Arier, nicht für Juden, und man würde sich dann hinsetzen und froh sein, einen privilegierten Platz zu haben, dann macht man sich bereits mitschuldig. Schuldig sind nicht allein die Täter. Wenn wir in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 schauen, dann stellen wir fest, dass etliche der Exzesse, der johlenden Exzesse, der Qual der Menschen in der Humboldt-Schule damit zusammenhängen, dass die, die dort schlugen, erstmal gefeiert haben und sehr angetrunken waren. Gefeiert haben sie nämlich, da merkt man, wie genaue Geschichtskenntnis relevant ist, die Helden eines anderen 9. November, nämlich die Helden, die angeblichen Helden des Hitler-Ludendorff-Putsches, der zum Glück niedergeschlagen worden ist, woraufhin dann Hitler in Haft landete, viel zu gering und viel zu früh freigelassen und so, dass den Zusammenhang kennen wir. Das heißt, man zelebrierte seine Helden bis auf sich und dann bekam man endlich freie Hand, den eigenen Sadismus herauszulassen. Aber es wäre eine Verharmlosung dessen, was geschah, wenn wir das alles unter Pogrom uns anschauen. Das sollte so wirken wie eine spontane Volkszornäußerung als Reaktion auf die Erschießung des Legationsrats von Rath in Paris. Aber wir können eben, ich habe Heydrichs Telegramm schon erwähnt, systematisch organisiert und vorbereitet, gemeinsam orchestriert. Und interessant ist auch der Kleiderwechsel. Die, die zugeschlagen haben, die Brand gestiftet haben, sollten, und das ist jetzt nicht mein Begriff, sondern das war die Anweisung der NSDAP-Kreisleitung, in Räuberzivil auftreten, also die spontane Volksäußerung. Aber in der Humboldt-Schule legten sie dann wieder Wert auf die Wiedererkennbarkeit und da trugen sie stolz ihre Uniformen, nur die Gürtel nahmen sie ab, um mit den Koppelschlössern auf Menschen zu schlagen. Besondere Freude hatte man daran, alte und behinderte Menschen auf die Klettergerüste zu hetzen und so lange auf sie einzuschlagen, bis sie hochklettern könnten, was sie natürlich nicht geschafft haben. Also die völlige Erniedrigung, Demütigung der Folter entspricht.
Vielen Dank für diese geschichtliche Einblicke, lieber Rüdiger. Ich will das gar nicht so lange hier aufhalten. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie angehört haben. Das macht uns Sorge. Das macht uns Sorge, wenn ich sehe, dass eine Partei, die menschenverachtende Parolen in der Gesellschaft verbreitet, mit 23% im Herzstück des Thüringens, also im Landtag, sozusagen einzieht, aber dann eine andere Partei, die eine ganz große See davorstehen hat, das Christliche, der Meinung ist, dass sie mit dieser Partei, die von einem Faschisten regiert wird, und dass sie der Meinung sind, dass wir bereit sind, mit diesen Partei zu regieren. Und das sage ich Ihnen, das macht uns Angst. Das macht uns Angst, weil dann wäre es so, das, was in der Halle passiert ist, Alltag. Und das wollen wir nicht. Vielen Dank, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.